Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Miauts genau Noisegate, dem Podcast ohne Format, ohne Intro, aber dafür ein Podcast mit vielen verschiedenen Themen. Und für heute stehen zwei Themen bei mir auf der Agenda, über die ich gerne sprechen möchte. Die hatte ich mir vor einer Weile aufgeschrieben und ich dachte mir, okay, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, um dazu ein bisschen was zu sagen, ein bisschen was aufzunehmen und so weiter. Zwei Pokémon-Themen, über die ich so ein bisschen, ja, sinnieren möchte. Wo ich auch nicht weiß, ob ich hier irgendwie in dem Podcast zu irgendeiner definitiven Antwort komme, aber wo ich so ein bisschen aus dem Bauch heraus meine Gedanken einsprechen möchte. Und zwar ist das erste Thema der sogenannte Dex-Cut oder auch Dexit, wie er genannt wird. Ganz, ganz fürchterlicher Begriff. Und auch ein sehr, sehr heißes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was der Dex-Cut war oder immer noch ist. In der, ich sag mal, Promo-Phase von Pokémon Schwert und Schild wurde bekannt gegeben, dass nicht mehr alle Pokémon in diesem Spiel verfügbar sein werden. Vorher war es so, dass alle Pokémon, die generell existierten, halt auch in den jeweiligen Spielen existierten. Unabhängig davon, ob die überhaupt im Spiel fangbar sind oder ob die überhaupt im Pokédex verfügbar sind. Ich erinnere mich noch an Pokémon Sonne und Mond, wo auch gewisse Pokémon gar nicht mehr im Pokédex registriert waren, dort keinen Pokédex-Eintrag hatten, aber man sie trotzdem über den Transfer von vorherigen Spielen dann eben entsprechend auf Sonne und Mond bringen konnte und mit den Pokémon dort, keine Ahnung, die Top 4 machen konnte, um sich das Alola Champion Band mit den jeweiligen Pokémon zu holen oder dies oder das. Das ist dann mit Generation 8 weggefallen und es gab eine gewisse Vorauswahl an Pokémon, die von den Daten her generell in dem Spiel verfügbar sind. Und das brachte halt entsprechenden Unmut zur damaligen Zeit mit sich und inzwischen ist das so ein bisschen, ich will fast sagen, es hat sich so ein bisschen relativiert, man hat sich daran gewöhnt. Der Pokémon-Fan ist träge und gewöhnt sich schnell an Dinge und vergisst halt auch irgendwie sehr, sehr schnell die Problematik, die mit gewissen Dingen verbunden ist. Wo noch vor einigen Jahren der große Aufschrei existierte, ah, oh mein Gott, nein, wie könnt ihr sowas machen, das finden wir richtig schlimm, bin ich jetzt teilweise auf Tweets von Leuten gestoßen, die dann sagen, was, stellt euch vor, es ist 2024 und ihr beschwert euch immer noch über den Dex-Cut. Also so ein bisschen unter der Perspektive, wer sich im Jahr 2024 immer noch darüber beschwert, der ist extrem realitätsfern, der sollte erwachsen werden. Und ich finde das sehr besorgniserregend, ich finde diese Tendenz sehr besorgniserregend, wie normal und selbstverständlich dieser Dex-Cut jetzt nach und nach gesehen wird. Also dass eben genau diese Tendenz jetzt entsteht, ja, ach, es sind ja sowieso so viele Pokémon, wir sind jetzt mit Karmesin Purpur mit über 1000 Pokémon, ja, ne, irgendwann wäre dieser Schritt doch eh unausweichlich gewesen. Und ich finde dieses Ganze, ne, wenn man sich das Thema Dex-Cut jetzt aus der Retrospektive anschaut, ist das wirklich so ein sehr, sehr symbolträchtiges Thema dafür, wie sehr die Pokémon-Community vergisst, wofür Pokémon einst stand. Und wie sehr die Pokémon-Company mit den Spielen halt auch ein gutes Händchen dafür hat, gewisse Themen dann auch über den Fluss der Zeit so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und als, ja, das ist jetzt so, ne, und als das Normalste der Welt darzustellen. Pokémon hat seit der dritten Generation, seit, oh Gott, lasst mich nicht lügen, 2002, 2001, auf jeden Fall so in dem Dreh herum, hat seit der dritten Generation einen akribischen Fokus darauf, diese Kompatibilität der Spiele untereinander zu gewährleisten. Also, dass man ein Pokémon aus eben genau der dritten Generation fangen kann und dann in die vierte, fünfte, sechste, siebte und so weiter bringen kann. Und das ist ein Ding, was seit jeher ein riesengroßer USP, ein Unique Selling Point, ein komplett eigener Alleinstellungsfaktor, ein Alleinstellungsmerkmal geworden ist. In keiner anderen Videospielreihe, die mir zumindest bekannt ist, kann man über so viele Konsolengenerationen hinweg Daten übertragen. Dinge, die man in einem Spiel von vor über 10 Jahren erreicht hat, kann man mitnehmen in sein aktuelles Spiel. Und da findet dieses Thema Dex-Cut logischerweise halt auch statt. Es geht um eine Beschneidung der eigenen Nostalgie. Wenn ich, ach, keine Ahnung, ich erfinde jetzt irgendwas, bleiben wir bei Generation 3, ne? Wenn ich eine große Anbindung an die Kecleon, die damals um Baumhausen City unsichtbar herumgestanden haben, wenn ich zu einem dieser Kecleon eine große emotionale Anbindung habe und dieses Kecleon damals seit den Grundschultagen dann von Generation zu Generation mitgenommen habe, dann auf die vierte Generation, fünfte Generation, oh, dieses Kecleon, das ist immer Teil von meinem Team, richtig toll, richtig cool. Also, ne, man kann ja die Pokémon in den meisten Spielen sowieso erst übertragen, wenn man das Spiel durchgespielt hat, aber ne, dann kommt mein Kecleon wieder. Auch so eine nostalgische Belohnung. Ah, oh mein Gott, wie cool, ne? Jetzt habe ich die Liga geschafft und jetzt kann ich endlich meine Freunde, meine alten Freunde von damals rüberholen. Mit diesem Gefühl spielte der Legacy-Content von Pokémon schon immer. Die Wertigkeit in der Unvergänglichkeit der eigenen Legacy. Wenn ich mit meinem Logok, warum auch immer, wenn ich mit meinem Logok irgendwie die ganzen Wettbewerbe gemacht habe und auf diesem Pokémon ein Band nach dem nächsten ist und ich mich freuen würde, ah, okay, ich würde diese coolen Bänder, die es hier in Generation 9 gibt, dann auch auf dem Logok weiterhin sammeln und dann, keine Ahnung, ich glaube, Logok ist in Schwert und Schild, aber stellen wir uns mal vor, es wäre nicht in Schwert und Schild, dann wäre es ein Beschneiden der eigenen Nostalgie. Lieblings-Pokémon bedeutet für sehr viele Menschen halt eben nicht nur generell eine Spezies, dass, keine Ahnung, Logok oder Kecleon oder Lugia oder wer auch immer dann entsprechend mein Lieblings-Pokémon im Generellen ist, sondern auch ganz konkret, dass dieses eine Pokémon, was ich damals gefangen habe, auf dieser einen Edition, auf diesem einen Spiel, das ist wirklich mein Begleiter, mein Kumpel, mit dem ich viele Abenteuer erlebt habe in alten Zeiten. Und ich finde das wirklich, ne, gerade im Zuge dessen, wenn man sich vor Augen hält, wofür dieser in Anführungsstrichen Aufschrei mit dem Dexcut damals stand, dass man sich beschwert, oh mein Gott, mir wird ein Teil meiner eigenen nostalgischen Legacy geraubt, genommen, die Chancen genommen, meine eigene nostalgische Legacy fortzuführen. Und ich bin darauf angewiesen, dass ein Spiel so gnädig ist und mein Pokémon hier in diesem Spiel zulässt. Gerade im Zuge dessen finde ich es sehr vermessen, dass mehr und mehr Leute sich jetzt so ein bisschen relativierend gegenüber dem Dexcut äußern. So, ja, wer sich jetzt immer noch in 2024 darüber beschwert, Tod ist lost. Und ich kann verstehen, dass dieses Thema vielleicht für die Leute, die so denken, zu sagen, oh ja, wer sich da immer noch drüber beschwert, ne, soll erwachsen werden, dass diese Nostalgie, von der ich hier spreche, für eben genau diese Leute halt keine große Relevanz hat. Dass das keine Leute sind, die großartig Pokémon von Spiel zu Spiel transferiert haben. Aber ich würde mir wünschen, dass zumindest eine gewisse Grundempathie existiert. Man muss Dinge nicht eins zu eins genauso sehen, um zu erkennen, dass es für Leute scheinbar dann doch wichtig ist und dass Leute sich mit genau diesem Thema sehr, sehr stark emotional involviert fühlen. Und da eine gewisse Empathie zu zeigen, ah, okay, ne, für mich als Person, die instinktiv diese Haltung einnehmen würde, wer sich heute noch beschwert, für mich spielt das keine Rolle, aber diesen Menschen, denen ist das scheinbar wichtig, denen ist das wirklich scheinbar emotional sehr stark wichtig. Und diese Menschen haben durchaus das Recht, sich nach wie vor über den Dexcut in 2024 zu beschweren. Und ich kann auch verstehen, dass Leute dann erstmal so produktionell versuchen, das zu verargumentieren, dass man sagt, okay, ja, aber ne, es werden ja immer mehr Pokémon und früher oder später wäre es doch sowieso unausweichlich gewesen, da irgendwie so eine Regulation einzuführen, irgendwas, was die Pokémon so ein bisschen, ne, weil wenn wir irgendwann mal blinzelt dreimal, 5 Jahre sind vergangen und man hat irgendwie 5000 Pokémon, irgendwann wäre dieser Schritt unausweichlich gewesen. Das ist ein Argument, was erstmal sehr einleuchtend klingt, aber auch nicht verargumentiert, warum es jetzt sein muss. Jetzt in einer Zeit, in der, also 1000 Pokémon klingt für uns erstmal ziemlich viel, gerade wenn wir uns so, alle Pokémon beim Namen nennen, da ist man erstmal in so einer Haltung von wegen so, ja, das sind ganz schön viele Pokémon, aber wenn man es mal so objektiv betrachtet, in anderen Spielen, wo viele verschiedene Kreaturen aufkommen, ist jetzt eigentlich nicht so viel. Besonders wenn man mal vor Augen hält, dass die sonstigen NPCs und so weiter halt sehr, sehr stark nach so einem gewissen Baukastensystem durchrotieren. Also, ne, dass es da verschiedene Basismodels gibt und man sagt, okay, ne, die, ich erinnere mich an die Frau von Maastricht zum Beispiel aus dem DLC, ne, das ist eigentlich das Model von, ich glaube, das war die Schönheit-Trainerklasse, die einfach nur eine andere Frisur, einen anderen, ne, also einfach nur so ein bisschen angepasst, aber im Grunde ist es dasselbe Model. Es ist jetzt nicht so, dass man sich an anderen Stellen irgendwie exorbitanten Bein ausreißt, um da irgendwie großartige Vielfalt in den Charaktermodels hinzubekommen. Für das, was man dann mit den Pokémon möglicherweise einspart, die man hier reduziert. Also deswegen, das Argument an sich klingt erstmal valide, ist auch an sich super nachvollziehbar, bricht in meinen Augen aber so ein bisschen mit dem Moment, in dem diese Entscheidung getätigt wurde. Wenn man sich in 10 Jahren hinstellen würde und sagt, ey, bei 3000 Pokémon, wird ein bisschen knapp und dann das auch so entsprechend kommuniziert, ne, sorry, ne, offizielle Pressemitteilung der Pokémon Company, sind ganz schön viele geworden, ne, ist schon, die Kiste ist schon rappelvoll. Sorry, Leute, wir verstehen, dass es echt schwierig für einige von euch ist, aber jetzt müssen wir mal echt eine Riegel vorschieben, ne. Dann wäre es eine komplett andere Situation gewesen in meinen Augen. Also wir haben ja mit Schwert und Schild ein Spiel gehabt, was ja auch unfassbar stark im Fokus stand. Also allein durch das Marketing, das erste Pokémon-Spiel auf der Nintendo Switch, das erste Mainline-Pokémon-Game. Ne, sonst war es ja immer auf der Handheld, jetzt ist es auf der Heimkonsole, dadurch, dass die Nintendo Switch eine Hybrid-Konsole ist. Oh mein Gott. Und ich glaube, viele Fans haben sich da auch so ein bisschen gerade im Zuge dessen, dass diese Rahmenbedingungen halt so sind, wie sie eben waren, so ein bisschen in die Tagträumerei hinreißen lassen. von einem möglichen Schwert und Schild mehr erwartet, als man dann letzten Endes bekommen hat. Und ich glaube, dass gerade im Zuge dieser Erwartungshaltung, die halt nicht oder nur bedingt erfüllt wurde von Schwert und Schild, sich viele Leute haben so ein bisschen hinreißen lassen, eben in diesen Themen mitzudiskutieren, also mit dem Dex-Cut, obwohl sie nicht unbedingt Teil von der Kerngruppe an Leuten sind, die durch diese Entscheidung am meisten benachteiligt werden und eben genau auf dieser Basis ungesund oder toxisch mitdiskutiert haben. Sei es toxisch auf der einen Seite, indem man Negativität verbreitet, oder toxisch auf der anderen Seite, indem man auch auf Basis von Unverständnis der Gesamtsituation und was die Kernaussage der Kritik an diesem Dex-Cut eigentlich ist, versucht trotzdem, diese Gesamtsituation irgendwie zu rechtfertigen. Darum kann ich verstehen, dass diese Gesamtsituation, darüber zu diskutieren und sich zu beschweren, für viele Leute als so ein Pulverfass wahrgenommen wird und es generell in dieser Thematik vielen Leuten schwerfällt, den Kern eigentlich zu greifen. In vielen Argumentationen hat man auch gelesen, ja, aber ne, dann ist hier, ne, das ist eine Entscheidung, die wurde auch getroffen, um das Kompetitive irgendwie zu regulieren, aber das ist ja auch komplett schwachsinnig. Also man kann ja, ich erfinde jetzt irgendwas, man kann ja Logok im Spiel haben und als Regelset trotzdem auflegen, dass man Logok nicht kompetitiv nutzen darf. Was Ähnliches hat ja Pokémon seit Ewigkeiten gemacht, dass man irgendwie in den hier Battle Facilities, also den der Kampfzone oder dem Kampfbaum oder wie das alles heißt, dass man da zum Beispiel keine legendären Pokémon oder Mew oder Celebi und so weiter nutzen darf. Obwohl diese im Spiel verfügbar waren. Also sämtliche Punkte, die halt irgendwie ins Kompetitive reingehen, die finde ich sehr an den Haaren und herbei, weil das kann man ja einfach mit einem entsprechenden Regelset sowohl von offizieller Seite als auch von Fanseite theoretisch vernünftig regulieren. Also ich finde den Dex-Cut nach wie vor immer noch wahnsinnig problematisch und thematisch artverwandt wie die Diskussion um ein Abschalten der Pokémon Bank. In beiden Themen, Abschalten der Pokémon Bank und Verfügbarkeit der Pokémon im Spiel, geht es im Kern ja eigentlich um dieselbe Sache. Die Zugänglichkeit von bestimmten besonderen Pokémon, Shinies oder generell Freunden und Wegbegleitern aus vergangenen Editionen. Und bei Pokémon Bank könnte man auch dieselben argumentativen Strohpuppen rausholen und sagen, ja, aber es ist doch klar, ne, das ist ein Server, Pokémon Bank ist ein Online-Server, ne, und nichts ist für ewig da, kein Online-Dienst ist für ewig da. Es ist doch klar, dass der irgendwann abschaltet. Genauso wie es klar ist, dass irgendwann zu viele Pokémon existieren und man sowieso dann diese Entscheidung treffen muss mit dem Dex-Cut. Diese Argumente sind, wie gesagt, in meinen Augen halbe Strohpuppen. Man nimmt ein fiktives Zukunftsszenario und stülpt das irgendwie der Gegenwart gewaltsam auf. Und die Wahrheit, warum eine Firma sich dann für diese Sachen entschieden hat, entweder eine Abschaltung von Pokémon Bank oder entsprechend der Dex-Cut, ist in Wirklichkeit einfach nur die radikale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Umso weniger Dinge im Spiel existieren, um die man sich kümmern muss, umso effektiver kann man seine Mitarbeitenden einsetzen, die man gezielter auf die Dinge lenken kann, die einem mehr Profit bringen als Legacy-Service. Deswegen klar, ich kann diese Argumente verstehen. Kein Unternehmen ist jetzt per se der Arbeiter-Samariter-Bund. Und die meisten Unternehmen, und dazu zähle ich auch die Pokémon Company, definieren ihren Fortschritt als Gewinnoptimierung. Aber nur weil diese Prozesse ein normaler Bestandteil von kapitalistischen Systemen sind, heißt es nicht, dass man als Endverbraucher diese nicht als ekelig und traurig kommentieren darf. Gerade wenn Legacy, wenn Nostalgie, wenn Emotionen der Vergangenheit eben genau daran hängen. Abschließend kann ich zu dem Themenblock nur noch sagen, dass ich mir generell wünschen würde, dass der Spirit, das Miteinander in der Community mehr ein Miteinander ist. Dass man, wenn man keinen Bezug dazu hat, offen und ehrlich sagt, ja, mir persönlich ist das Thema scheißegal. Dexit ist mir vollkommen wurscht. Aber, ey, dir und dir, euch ist das wirklich wichtig. Euch bereitet das wirklich Bauchschmerzen. Ich mache mich nicht über euch lustig. Ich nehme euch ernst. Ich nehme euch und dieses Problem ernst, auch wenn es mich nicht tangiert. Dass man eher so unterwegs ist. Ja, das nächste Thema, was bei mir auf der Liste steht, ist ja die generelle Zählung, die generelle Zuordnung der Mainline-Games. Also mir ist es generell aufgefallen, dass super viele Menschen sich unfassbar schwer tun, Legends Arceus, als ein Mainline-Spiel zu begreifen. Und ich kann verstehen, woher das kommt, aber ich denke mir jedes Mal, was? Also, ne, genauso wie ich es mir wünschen würde jetzt bei dem Dex-Thema, eigentlich eine schöne Überleitung, ne? Genauso wie ich es mir beim Thema Dex-Cut wünschen würde, denke ich mir, ja, okay, ich kann verstehen, woher er kommt. Ich sehe es fundamental anders, aber ich kann verstehen, welche Aspekte der jeweiligen Spiele, die jetzt so ein bisschen strittig sind in der Mainline-Reihe, welche Aspekte euch dort Bauchschmerzen machen bei der Zuordnung. Und ich finde das kurios. Ich finde bei diesem Thema Mainline Range, also bei der Hauptspielreihe, ne, die Hauptspiele von Pokémon, zu denen jetzt keine Spin-Offs gehören und so weiter, da gibt's immer wieder Leute, die sagen, oh, Legenden Arceus ist zu anders, heißt anders. Oder auch bei Let's Go Pikachu und Evoli. Und jetzt auch bei dem anstehenden Pokémon-Legenden ZA, was nächstes Jahr rauskommen wird, da haben wir dasselbe Thema ja auch. Oh ja, ich freue mich richtig auf dieses Spin-Off-Spiel. Also ich finde das so spannend, dass selbst wenn die Pokémon Company offiziell sagt, Legenden Arceus, Let's Go, Legenden ZA, das sind Hauptspiele, viele Pokémon-Fans nicht gewillt sind, die Andersartigkeit von diesen Spielen so zu akzeptieren, dass sie auch für die jeweiligen Fans als Teil der Hauptspiele begriffen werden. Und das ist halt, also das skizziert für mich so ein riesengroßes Paradoxon. Also, ne, auf der einen Seite hast du halt Pokémon-Fans, die sagen, ja, Pokémon ist immer dasselbe, Pokémon muss sich mal neu erfinden und so weiter. Und dann erfindet sich Pokémon neu, macht Dinge anders, sei es jetzt in Let's Go, sei es jetzt in Legenden und so weiter. Und dann meckern die anderen, ja, das sind ja nur Spin-Offs, das sind ja keine richtigen Hauptspiele. Ich finde das so bezeichnend, dass du, egal ob du Hü sagst oder ob du Hot sagst, du kannst es keinem gerecht machen, du kannst keinem gerecht werden. Für die einen ist es genau richtig, für die anderen vielleicht noch nicht zu anders genug, für die einen schon zu sehr anders. Ich finde dieses Thema, die Zuordnung der Mainline-Games, wirklich unfassbar spannend, weil da wirklich sehr, sehr genau dieses Nadelöhr offenbart wird, wie unterschiedlich die verschiedenen Perspektiven der jeweiligen Pokémon-Fans sind. Die einen sagen, ja, nee, für mich ist Pokémon hier, ne, sowas wie Schwert und Schild, Sonne, Mond, XY, Schwarz-Weiß und so weiter. So diese ganz klassische Pokémon-Formel. Und die wollen auch nicht akzeptieren, dass auch innerhalb der Hauptreihe Pokémon auch mal anders sein kann, andersartig funktionieren kann. Und es ist in meinen Augen auch nicht die Schuld der jeweiligen Leute. Pokémon selbst hat ja über Jahre und Jahrzehnte hinweg genau diese Formel bedient. Man spricht ja nicht ohne Grund von der Pokémon-Formel. Also über die verschiedenen Jahre und Jahrzehnte hinweg hat man in verschiedenen Reviews oder Videos immer gehört, ja, dieses Spiel, je nachdem, was dann das Aktuellste war, das bedient wieder die klassische Pokémon-Formel. Ihr wählt einen Starter aus und dann heißt es der allerbeste Wert. Also, keine Ahnung. Also, dass sich so ein Term wie die Pokémon-Formel gebildet hat, spricht ja auch allein Bände. Also, es ist nicht unbedingt die Schuld der Leute, dass sie sich mit dieser Zuordnung schwer tun, finde ich. Aber trotzdem offenbart das halt wirklich, also genau dieses Thema, die Mainline-Zuordnung, offenbart halt wirklich das, was ich auch im Hauptpodcast immer wieder an verschiedenen anderen Stellen sage, den einen Pokémon-Fan gibt es nicht. Diese Perspektiven, auch wenn man Fan von derselben Sache ist generell, die Perspektiven gehen teilweise so radikal und so weit auseinander. Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich auch über eine Sache gestoßen, die ich bei der englischen Bulbapedia gefunden habe. Und zwar gewisse Zuordnungsbegrifflichkeiten, die sich im deutschen Fandom so ein bisschen unterscheiden. Ich selbst bin ja ein großer Fan von Pokémon Colosseum und Pokémon XD, die ja auch eine sehr, sehr starke Anbindung an die Pokémon-Hauptreihe haben. Ne? Also zu ihrer Zeit mit der dritten Generation, Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün. Und Pokémon Colosseum und XD, die werden bei uns in der Sparte der Spin-Offs einsortiert. Weil sie eben nicht von Game Freak sind, weil sie eben nicht die klassische Formel bedienen, die klassische Pokémon-Formel. Aber trotzdem, gerade im Vergleich mit anderen Spin-Offs wie Pokémon Snap, Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Conquest, keine Ahnung. Gerade in diesem Vergleich tut sich da irgendwie so ein gefühlter Bruch auf, weil ne, es ist ja auch, also Pokémon Colosseum und Pokémon XD, die sind ja schon näher an der Mainline-Reihe dran, an der Hauptreihe, als vergleichsweise andere Spin-Offs. Pokémon Colosseum und XD haben dasselbe Kampfsystem. Also die Pokémon, die man dort fangen kann, kann man ja auch übertragen auf die Hauptspiele. Diese Pokémon sind legitime Pokémon, die man auch noch bis heute nach Pokémon Home übertragen kann. Und wenn man gerade so unter den aktuellen Kriterien, was macht ein Hauptspiel zu einem Hauptspiel, so ein bisschen Pokémon Colosseum und XD betrachtet, ne? Und Let's Go Pikachu und Evoli betrachtet und BDSP, also Strahlen, Diamant, Leuchtende Perle betrachtet und Legends Arceus betrachtet, dann sind immer mehr Kriterien auch heutzutage weggefallen, die dafür gesorgt haben, dass Pokémon Colosseum und Pokémon XD keine Hauptspiele sind per se. Ein beliebtes Argument ist, ja, das ist ja nicht von Game Freak. Ja, BDSP ist auch nicht von Game Freak. Ein anderes Argument ist, ja, also das ganze Setting ist komplett anders und so weiter. Ne, es ist ja nicht die klassische Arenenreise und so weiter. Ja, Legends Arceus, huhu, hier bin ich. Also wenn man sich auch mal diese Definition, wie sie heutzutage stattfindet, auch anschaut, ne, also welche Eckpunkte haben Fans gedeutet als ein, okay, das macht ein Hauptspiel zu einem Hauptspiel, dann ist es ja heutzutage nur noch ein, das ist ein Hauptspiel, weil die Pokémon Company das so sagt. Punkt. Also alle objektiven Gesichtspunkte, unter denen zum Beispiel Pokémon Colosseum und XD kein Hauptspiel wären, fernab von der Agenda, das sagt die Pokémon Company, also ist das so, sind inzwischen weggefallen. Und gerade im deutschsprachigen Raum gibt es da keinen Term für, der hier wirklich greift. Und deswegen mag ich den, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ich bin sehr, sehr weit abgewandert, sorry. Deswegen mag ich den Begriff aus der Bulbapedia sehr. Denn hier wird nicht zwischen Hauptspielen und Spin-Offs unterschieden, sondern zwischen Core-Series, Side-Series und Spin-Offs. Also die Kernserie sind die von der Pokémon Company offiziell definierten Hauptspiele, ne? Von Rot, Grün, Blau und so weiter bis jetzt aktuell zu Karmesin Purpur. Spin-Offs sind, keine Ahnung, Pokémon Snap, Pokémon Mystery Dungeon und all diese Spiele. Aber zwischen Spin-Offs und Core-Series gibt es die Side-Series, die, wie übersetzt man das jetzt, die Nebenserie, die Nebenreihe, die per se sich gewisse Charakteristiken mit den Spin-Offs teilen, nicht Teil der Hauptserie sind, aber halt auch gewisse Aspekte mit der Hauptserie teilen, gewisse Verbindungsmöglichkeiten und so weiter und entsprechend keine sauber und clean, hart getrennten Spin-Offs sind, die von der Hauptserie losgelöst sind. Deswegen diese Dreierreihe, Core-Series, Side-Series und Spin-Offs, ist für mich eigentlich die absolute Wohlfühldefinition. Weil das wird Colosseum und XD sehr viel mehr gerecht. Es ist kein wirkliches Hauptspiel für die Pokémon Company aus Sicht der Pokémon Company. Aber inhaltlich ist es auch nicht wirklich ein hundertprozentiges reines Spin-Off, weil es ja doch sehr, sehr stark mit der Hauptreihe in Verbindung steht. Zu dieser Side-Series gehören dann auch so Dinge wie Pokémon Bank und Pokémon Home, die ja auch nicht in der Reihe der Hauptgames stattfinden, aber ja einen integralen Bestandteil von der Hauptreihe ausmachen, gerade in der Verbindung zwischen den Spielen. Also deswegen, ich glaube, gerade im deutschsprachigen Raum trennt man noch mal viel, viel härter zwischen ja, Hauptreihe und Spin-Offs. Und da ist diese Diskussionskultur, oh ja, Legends ist ein Spin-Off und so weiter, noch viel, viel härter vertreten. Wohingegen ich glaube, dass man im englischsprachigen Raum eine viel nuancierter stattfindende Definitionskultur hat, eben genau aufgrund von so Begriffen wie Side-Series, also diese Nebenreihe. Hauptreihe, Nebenreihe, Spin-Offs. Deswegen meine Agenda zum Abschluss dieser Episode ist, wenn ihr das auch reizvoll findet, das entsprechend so zu definieren, ne, nicht nur in Hauptspiele und Spin-Offs, sondern in drei Kategorien, Hauptspiele, Nebenspiele und Spin-Offs, dann tragt die frohe Kunde in das Pokémon-Fandom. Nehmt diese Begrifflichkeiten, nehmt diese Definitionen mit in die nächsten Gespräche mit anderen Pokémon-Fans. Für mich war das relativ lange sehr, sehr schwierig, ne? Weil gerade Pokémon Colosseum und XD liegen mir sehr am Herzen. Und ja, das sind halt keine wirklich reinen Spin-Offs, sondern die finden halt schon in Synergie mit der Hauptreihe statt. Deswegen fiel mir so ein großer Stein vom Herzen, als ich diese Definition bei Bulbapedia entdeckt habe. Und ja, wie gesagt, seitdem sind Colosseum und XD rein formal Spin-Offs, gehören aber zur Side-Series, also zur Nebenreihe, die ergänzend zur Hauptreihe funktioniert. So, und ich glaube, das war es erstmal an Themen für heute, für diese Episode. Falls ihr Anregungen, Wünsche, Impulse habt zu Miauzgenau Noisegate, gerne an info@miauzgenau.de. Ich beende jetzt die Aufnahme, denn ich schwitze mir hier gerade einen Wolf. Das ist ja auch immer, ne? Das hat man, glaube ich, auch gar nicht so auf dem Radar als Hörer von Podcasts. Aber gerade bei einem heißen, heißen Sommer ist es für Podcaster, ne, die ja mit Mikrofonen offensichtlicherweise aufnehmen, immer ein ziemlicher Kampf, diese Aufnahmen zu machen. Weil jede Aufnahme bedeutet, nanu, der Ventilator muss aus. Jetzt erstmal schön irgendwie, je nachdem, wie lang die Aufnahme geht. Das ist jetzt hier erstmal moderaten, aber keine Ahnung, bei Miauzgenau drüben schon mal irgendwie so 2 Stunden oder so. Erstmal schön 2 Stunden durchschwitzen im Podcast. Voll gut, Daumen hoch. Super! Deswegen, ihr Lieben, ich mache jetzt ganz schnell den Ventilator wieder an bei dieser kleinen moderaten Aufnahme hier und ja. Entweder hören wir uns hier in der nächsten Miauzgenau Noisegate-Folge oder drüben bei Miauzgenau abgetaucht im Carpador-U-Boot oder drüben im frisch renovierten Mauzi-Ballon. Darüber habe ich noch gar nicht erzählt, über das Miauzgenau Redesign, also das komplette Neudesign von der visuellen Miauzgenau-Identität vom Hauptpodcast. Ups, da hätte ich eigentlich heute drüber erzählen können. Naja, dann erwartet euch halt eben in der nächsten Miauzgenau Noisegate-Folge ein riesengroßer Design-Exkurs über die visuelle Identität und die Design-Backgrounds von Miauzgenau. Das wäre doch auch mal spannend. Auch ein ganz eigener, nischiger Kosmos. Auf jeden Fall, entweder hören wir uns in der nächsten Noisegate-Folge oder bei Miauzgenau abgetaucht oder drüben im frisch renovierten Miauzgenau-Podcast. Bis dahin und gehabt euch wohl.